Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Barbara.
Und ich bin Patricia.
So schön, dass ihr da seid. Hallo Patricia.
Hallo Barbara.
Und hallo ihr da draußen. Wir schicken euch ganz sommerliche Grüße mitten in den Sommerferien. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr könnt die Zeit genießen und ein bisschen auftanken, loslassen, Abenteuer erleben, was auch immer da gerade bei euch so dran ist. Und Patricia und ich, wir waren nicht ganz untätig. Wir haben den Sommer unter anderem auch genutzt, um ein paar Interviews zu führen, weil wir uns gedacht haben, es wäre doch schön, den Podcast auch ein bisschen zu öffnen ab und an, die Türen aufzumachen, jemanden einzuladen, mit ExpertInnen zu sprechen über Themen, die uns interessieren, die euch interessieren, die teilweise auch von euch angefragt wurden. Und ich finde es immer sehr schön, auch andere Sichtweisen auch reinzuholen. Ich habe ein, finde ich, ganz berührendes Interview geführt mit den Normen von der Väterzeit. Das bekommt ihr dann nach dieser Folge auf die Ohren, wo es ein bisschen darum geht, wie geht's denn den Papas da draußen, was brauchen sie, was brauchen sie nicht, mit welchen Themen strugglen sie auch. Das war, finde ich, total schön, wenn wir so ein bisschen die männliche Sicht, auch wenn man es jetzt so dual sehen möchte, so reingeholt haben, weil wir ja Mamas sind und immer auch von unserer Realität erzählen. Und es war irgendwie so schön, dann diese Sicht, das war so wertvoll. Also ich freue mich schon sehr drauf, euch dann als nächste Folge diese Folge zu präsentieren. Und heute hört ihr ein Interview, das die Patricia geführt hat.
Ja, genau richtig. Ich habe Melanie Scheucher eingeladen, eine Kollegin von uns, die unter anderem sich spezialisiert hat auf das Thema Neurodivergenz, vorrangig ADHS, als selbst betroffene Person, betroffene Mama und erfahrene Kollegin in diesem Bereich. War ganz klar, die muss mit in den Podcast. Das finde ich, das ist das schön, nochmals andere Blickwinkel einzufangen, Expertise, auch Personen, die vielleicht in dem oder jenem Bereich sich nochmals mehr beschäftigt haben. Und ich freue mich total, dass wir da diese Tür öffnen dürfen zum Podcast, aber eben auch für euch noch einmal mehr und differenzierendere Blicke mit hineinholen können.
Ja, voll schön. Wenn euch unser Podcast gefällt, wenn euch die Interviews gefallen, wenn wir euch gefallen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder uns eine Sternebewertung da lasst oder uns einen Kaffee über Ko-fi ausgibt. Die Infos dazu findet ihr alle in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Interview. Viel Freude beim Hören.
Ich bin heute hier mit Melanie Scheucher, einer Kollegin, die sich bereit erklärt hat, heute mit mir zu einem ganz spannenden Thema zu plaudern und zu fachsimpeln. Hallo Melanie.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ist mein erster Podcast, in dem ich bin.
Ja?
Ja.
Da freue ich mich besonders, dass du das mit mir begehst, ja. Quasi. Die erste Runde. Mhm. Kannst du was über dich erzählen, damit sich unsere ZuhörerInnen auch einen Eindruck machen können, was du so tust?
Ja. Also ich bin Ehren- und Familienberaterin, habe eine Praxis in Baden bei Wien und ich begleite Familien, Kinder oder deren Eltern zu Erziehungsthemen und seit einiger Zeit auch zum Thema ADHS und Neurodivergenzen. Genau, die kommen zu mir in die Praxis und ich begleite dann eine Zeit lang.
Und da hast du schon ein gutes Stichwort geliefert, denn genau deswegen sind wir ja heute hier. Wir wollen uns über ADHS und Neurodivergenz unterhalten und da ja, bist natürlich sofort du mir eingefallen.
Ja, schön, danke.
Lass uns doch mal mit einer Definition beginnen. Also ADHS, ADS, das ist ja so ein großer Begriff, auch inflationär verwendet. Wenn wir da rausschauen, können wir ganz viel dazu lesen und recherchieren. Aber was ist das denn eigentlich? Wie würdest du es denn definieren oder beschreiben?
Ja, genau. Also ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Das H steht dabei für die Hyperaktivität und ich sag's gleich vorweg, ich verwende in meiner Sprache ein einfach ADHS, um alle Formen mit einzuschließen. Da gibt es dieses ICD-11, also das ist dieses internationale, Kriterien sind das von der WHO festgelegt, und da wird im ICD-11 dann auch nicht mehr unterschieden zwischen ADHS und ADS. Eben das H steht für diese Hyperaktivität, und es könnte mit und ohne Hyperaktivität sein. Heute wissen wir aber schon, dass diese Hyperaktivität sich nicht immer nach außen zeigt, sondern auch im Inneren sein kann. Ja. Genau, deswegen verwende ich einfach in meiner Sprache ADHS, um alle mit einzuschließen. Und ich finde die Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizit auch ein bisschen irreführend, weil Menschen mit ADHS kein generelles Aufmerksamkeitsdefizit haben, sondern eher Probleme damit, ihre Aufmerksamkeit, Aktivitäten, Emotionen, Verhalten und so weiter gezielt und situationsangemessen zu steuern. Also Menschen mit ADHS können sich konzentrieren, aber es halt oft nicht gezielt steuern. Genau. Und bei ADHS funktionieren die exekutiven Funktionen des Gehirns anders als bei neurotypischen Personen. Die exekutiven Funktionen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Managementzentrale in unserem Gehirn. Und sie helfen uns dabei, anzufangen, zu planen, Prioritäten zu setzen, Informationen im Arbeitsgedächtnis zu behalten, Impulse zu hemmen und unsere Aufmerksamkeit zu steuern. Und bei ADHS arbeiten diese Netzwerke im Gehirn, die an dieser Steuerung beteiligt sind, einfach teilweise anders. Deshalb kann es sein, dass zum Beispiel ein Kind in der Schule ganz genau weiß, was es tun soll, aber Schwierigkeiten haben, dieses Wissen im richtigen Moment in die Tat umzusetzen und dann auch dran zu bleiben. Aber um es kurz zu fassen, weil du mich gefragt hast, wie ich es definieren würde, ich würde ADHS beschreiben oder definieren als Regulationsstörung, und Menschen mit ADHS haben unterschiedliche Profile mit ähnlichen Kernbereichen. Und die Kernbereiche sind halt Aufmerksamkeitssteuerung, Hyperaktivität und Impulsivität. Und wie stark sich diese Bereiche ausprägen und zeigen, ist von Mensch zu Mensch und Tagesverfassung auch und äußeren Umständen abhängig und teilweise sehr unterschiedlich. Mhm.
Danke.
Ja, viel, ja.
Ja, aber also ich finde, es hat vieles auch klarer gemacht. Du sprichst sehr vieles deutlich an, auch in der Definition. Jetzt ist, so wie du schon sagst, ADHS etwas, was diagnostiziert wird, also wo es Diagnosekriterien gibt. Mhm. Deswegen war es mir ja auch wichtig, dich dazu zu holen, weil das etwas ist, wo wir uns in der Beratung ja auch abgrenzen grundsätzlich und dann sie zur Diagnostik schicken. Und so wie aber dann auch wir in der Beratung unsere Steckenpferde haben, also bei mir die traumapädagogische Schiene, ist es bei dir eben die ADHS-Schiene. Was hat denn dich dazu veranlasst, dich mit ADHS intensiver zu beschäftigen?
Tatsächlich meine eigenen Kinder. Also ich weiß ja sehr viel über eben Erziehungsberatung, Kommunikation und so weiter. Und bei meinen Kindern ist immer so ein bisschen was übrig geblieben, weißt du, was ich meine? Ja, also du wendest verschiedene Sachen an, von denen du weißt, das klappt so oder das könnte so gehen, oder natürlich Praxis und Theorie, die kommen oft nicht zusammen, aber ich wusste, da irgendwas bleibt da übrig. Und dann, genau, habe ich meinen Sohn so angeschaut und gedacht, okay, das könnte eigentlich ADHS sein. Und dann waren wir bei der Diagnostik. Und dabei ist eben auch deutlich geworden, dass es zu einem großen Teil vererbt ist. Und dann war auch ich bei der Diagnostik, und dann haben wir alle diesen Diagnoseprozess durchgemacht und sind somit draufgekommen, dass wir eine neurodivergente Familie sind. Ja.
Was hat denn das verändert für euch?
Tatsächlich viel Positives, weil wir auf einmal wussten, woher Verhalten kommt. Ja, ich habe mich selbst besser kennengelernt. Ich habe meinen Partner, der mich ja schon 20 Jahre begleitet, besser kennengelernt. Viele Dinge haben sich aufgelöst, weil wir einfach wussten, ah, deswegen ist das so. Ja. Und ja, es hat bei uns in der Familie eigentlich viel bewegt.
Also das heißt so, wenn Dinge da sind, die wir nicht einordnen können, nicht erklären können, da kann Einordnung auch helfen, sich selbst besser zu verstehen oder die Familie zu verstehen.
Genau, ja.
Und insofern dann auch besser mit den Dingen umzugehen.
Genau, ja.
Und wenn das in die Richtung geht, dann macht das schon Sinn.
Ja.
In Richtung ADHS oder anderen Neurodivergenzen zu diagnostizieren.
Genau, ja.
Was würdest denn du sagen, also für Eltern da draußen, die uns jetzt vielleicht zuhören, welche Anzeichen könnten denn darauf hindeuten, dass mein Kind ADHS hat und eine Diagnostik oder ein Schauen in diese Richtung Sinn machen würde?
Ja, also es gibt so Hinweise, so Anzeichen wie motorische Unruhe, Ableitungshandlungen wie Nägel kauen oder an den Wangen kauen oder ständig mit dem Fuß zu wippen, Vermeidungsverhalten bei Routineaufgaben. Also das heißt, wenn jeden Tag das Zähneputzen ein Problem ist oder jeden Tag das Duschen ein Problem ist, das sind so Hinweise, Neigung zu kreativem Chaos, Impulsivität, Vergesslichkeit. Also da findet man wirklich genug im Internet. Ja. Was für mich so wichtig ist, ist dieses Gefühl von den Eltern. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses, wenn die Eltern kommen und dann sagen sie, irgendwie habe ich das gewusst schon von Anfang an, dass da irgendwas nicht passt oder dass da irgendwas anders ist, ja. Also so wie bei mir auch, wenn sowas übrig bleibt einfach, wo man sich denkt, warum ist das so? Warum ist das jeden Tag wieder? Ja, das ist für mich eigentlich der stärkste Hinweis darauf, dass Eltern in eine Beratung kommen oder sich einfach mal zu dem Thema auch informieren, ja, und schauen, könnte es das vielleicht sein? Ja, also es ist so ein inneres Gefühl eigentlich.
Mhm. Und wahrscheinlich auch, wenn ich dir so zuhöre, geht es da auch um die Ausprägung, oder? Um die Stärke. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt viele Eltern sich wiederfinden, je nach Entwicklungsstand auch des Kindes.
Mhm, genau, ja.
Und sich denken, ja, das Problem haben wir auch gerade und das ist gerade irgendwie eine Phase, die uns begleitet. Aber woher weiß ich dann, na, dass es in diese Richtung geht?
Genau, also wissen kann ich es ja nicht, es sei denn, ich bin Diagnostikerin und in dem Fach total gut aufgestellt. Und viele Kinder zeigen, also die Impulsivität, die beginnt sich ja, also die Regulation der Impulsivität beginnt ja erst mit dem 4., 5. Lebensjahr und hat ja eine extrem lange Zeit, ja, auszureifen bis in die 20er Jahre hinein. Ja. Klar, dass die Kinder impulsiv sind. Ja. Aber es ist immer so dieses, komme ich damit zurecht oder habe ich damit ein Problem? Wenn ich damit zurechtkomme, bitte, wo kein Problem ist, mach kein Problem draus. Aber wenn Eltern an ihre Grenzen kommen oder man auch sieht, dass das Kind extrem darunter leidet oder auch die Beziehung zwischen Eltern und Kind darunter leidet, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, bitte holt euch Beratung. Ob das dann in eine Richtung geht von, ja, wir haben eine Neurodivergenz da oder es funktioniert mit den üblichen Kommunikation, Bindung und so weiter, ja. Darum geht es ja dann am Anfang noch nicht, sondern einfach darum, dass die Eltern schauen, dass sie einfach Hilfe bekommen und nicht allein sind mit dem Thema. Mhm. Und jemand extern mal drauf schaut und schaut, okay, hilft einzuordnen. Mhm. Ja, genau.
Ja. Also für mich ist in der Beratung immer wichtig die Stärke der Ausprägung,
genau.
Die Anzahl der Ausprägung auch von verschiedensten Anzeichen, der Leidensdruck auch.
Genau, ja.
Beziehungsweise auch die Anpassung an das Umfeld, ob es Sinn macht, in Richtung Diagnostik zu gehen oder mit diesem Blick drauf zu schauen oder ob es einfach, ja, die Welt ist bunt und Menschen sind noch bunter, ob es quasi in diesen Bereich hineinfällt. Aber das ist oft gar nicht so einfach, da so eine Linie zu ziehen.
Nein, ja, weil auch, also so als kleiner Denkanstoß muss ich erst leiden, damit ich etwas verändere. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also wie hoch darf der Leidensdruck sein, damit ich mir extern Hilfe hole? Mhm. Das kennen wir ja aus der Praxis, ja, dass oft Eltern oder auch Paare ja zu einem Zeitpunkt kommen, da ist es schon weit über die Grenze hinaus und ist weit mehr Arbeit, ja, als wenn man schon kommt, wenn es anfängt. Mhm. Ja.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es ist durchaus auch ein individuelles Erleben.
Ja.
Und
ja.
Subjektives Erleben,
ja, ja, auf
auch.
Auf jeden Fall, ja.
In welche Richtung das geht oder ob das quasi auch eine Tür ist, die man mit aufmacht.
Mhm, genau, ja. Ja.
Mhm. Okay. Du hast vorher schon erzählt oder vorher gesprochen von den Entwicklungsphasen auch. Mhm. Ab wann würde es denn Sinn machen oder gibt es da so ein Alter, ab dem es Sinn machen würde, an ADHS zu denken?
Ja, also ich selbst diagnostiziere ja nicht, ja, aber eine Kollegin, die diagnostiziert, von der habe ich mal erfahren, also wirklich Sinn machen tut es so 7, 8 Jahre, ja, weil sich eben bis dahin noch vieles entwickeln kann. Natürlich gibt es Kindergartenkinder, bei denen man sagt, okay, das ist eindeutig ADHS. da vergibt man aber noch keine Diagnose bei uns in Österreich. Ich bin jetzt vor kurzem drauf gestoßen, in der Schweiz zum Beispiel macht man das dann schon, glaube ich, und hat dann Verlaufskontrollen. Meines Wissens nach macht es Sinn in der Volksschulzeit und davor wird die Diagnose noch nicht vergeben, aber man sagt dann eben, ja, bitte nochmal kommen, ja, mit 7 Jahren ungefähr und schauen, was sich bis dahin getan hat. Und dann kann man die Diagnose stellen, weil eben bis dahin kann sich vieles verwachsen. Und ja, die Kinder sind impulsiv, also im Kindergartenalter. Ja, ja, die haben Gefühlsstürme und vergessen häufig Dinge. Genau, ja. Also es ist so oder so. Ja, man kann es bei manchen schon sagen, im Kindergartenalter, ja, okay, das schaut man sehr danach aus. Aber trotzdem wäre es nicht seriös, das in dem Alter schon zu sagen, sondern später nochmal eine Diagnostik zu machen.
Okay, das heißt, wir können zusammenfassend sagen, auch wenn bisher einiges herausfordernd war mit deinem Kind, wenn mit 7, 8 Jahren, da wo auch massive Entwicklungssprünge nochmal stattfinden, sich Dinge nicht regulieren lassen oder das Kind da keine exekutiven Funktionen aufbaut dazu, dann würde es Sinn machen, dann auch mal mittels Diagnostik oder zumindest mal mittels Beratung in diese Richtung zu schauen.
Genau, ja.
Okay, jetzt, du bist Mama von 2 Kindern, ich bin Mama und wir leben beide auch in dieser österreichischen Gesellschaft, die so ihre Prägungen hat. Wir wissen, wir suchen mal den Fehler in unserer Erziehung, als brave Eltern in Österreich.
Ja, ja.
Wie ist denn das, um da gleich Klartext auch zu reden? Was sind denn die Ursachen von ADHS? Woher kommt das?
Also es ist ein großer Teil vererbt. Ja, also deswegen treten Neurodivergenzen auch familiär gehäuft auf. Wenn ich mich nicht irre, sagt die Literatur, so 70-80% ist vererbt. Und natürlich gibt es dann auch Einflussfaktoren in der Schwangerschaft oder frühkindlich. Aber ja, es hat halt einen großen erblich bedingten Faktor und es ist auf keinen Fall ein Erziehungsfehler. Ja. Also die Eltern denken sich natürlich oft so, ja, hätte ich damals nur, oder wenn dann von außen so kommt, ja, das ist, weil du ständig und du bist ja immer gleich zur Stelle, natürlich, das Kind hat sich das schon angehört. Nein, also ADHS kann man nicht wegerziehen oder hererziehen sozusagen.
Ja. Jetzt, ich habe schon öfters erzählt im Podcast, aber auch dir, dass ich mein Kind und mich eher in im Persönlichkeitsspektrum der Hochsensitivität, Hochsensibilität verorte. Mhm. Das ist ja ein Persönlichkeitsspektrum, wenn man so möchte, dass das sehr nahe dran vorbeifahrt und auch Teilaspekte zeigt. Die Wissenschaft agiert auch in diese Richtung zu sagen, ach, da gehen wir in Richtung Diagnostik, das validieren wir gar nicht, dass es hier Persönlichkeitsanteile gibt, die dann so definiert werden. Ich kann aber fachlich so wie auch privat sehr gut damit und lass mir das auch nicht nehmen.
Ja, bitte nicht.
nur um zu sagen, wie ich da drauf schaue, das finde ich, macht diese ganze Thematik und Neurodiversität und Neurodivergenz einfach auch spannend, eben nicht dogmatisch zu werden, sondern auch differenzierend und auch diskutierend hier an das Ganze dran zu gehen. Gut. Das mal so vorausgeschossen, weil den Faden habe ich jetzt verloren, worauf ich hinaus wollte. Nein, ich weiß schon wieder. Nämlich an meinem Leben, dass dieses Herausfinden, wie ich mein Kind so beobachtet habe und gewisse Problematiken auch hatte in der Begleitung, ich viele Aspekte auch in mir entdeckt habe oder immer mehr auch freilege. Und ich empfinde es als massive Herausforderung, einerseits eine Spiegelung zu haben, also sprich Dinge, die auch in einem selber sind, dann am Kind zu erleben und gleichzeitig auch drauf zu kommen, hey, das bin ich ja auch oder ich habe da ein ähnliches Erleben und das potenziert die Problematik in der Begleitung einfach um ein Vielfaches.
Ja.
Wie ist es denn dir da ergangen oder wie geht's dir denn da als Mama, die sagt, ich habe ADHS in meinem Kind erkannt und bin in diese Richtung gegangen und gleichzeitig mich auch diagnostizieren lassen und ja, jetzt haben wir halt den gemeinsamen ADHS-Salat. Mhm. Wie geht's dir denn damit? Wie bewältigst du das?
Ja, ich gebe dir eine Antwort drauf, wenn ich das weiß. Das ist täglich eine neue Herausforderung. Also tatsächlich kann ich es dir nicht sagen, ja, weil manches ist ganz einfach so, wo ich sage, ja, kenne ich und ja, so ist es mir auch ergangen in meiner eigenen Kindheit. Hätte ich gern anders für dich, ist leider nicht anders. Ja, und dann ganz einfach zu versuchen, das Kind so gut es geht halt abzuholen, da zu sein, ja, und auch aufzuklären, Ja, das glaube ich, hat mir sehr gefehlt. Und das, doch, das ist was ich natürlich anders mache. Das hat mir in meiner Kindheit natürlich gefehlt, dass nicht jemand gekommen ist und gesagt hat, du bist das Problem. Ja, sondern dein Gehirn funktioniert ganz einfach anders und deswegen ist das so und so. Mhm. Und das mache ich schon bei meinen Kindern, dass ich sage, du, weißt du, das ist unser ADHS. Ja, und dass ich auch nicht mehr so selbstverurteilend über mich spreche. Ja, ich habe manchmal so Wortfindungsstörungen und dann ist bei mir alles der Geschirrspüler. Ja, geh, hol mal geschwind die Milch aus dem Geschirrspüler. Ja, und dann lachen wir halt alle. Mhm. Und früher hätte ich mich irrsinnig dafür verurteilt. Ja, und heute sagen wir dann halt, ah ja, Mama, den ADHS kickt wieder oder ja, solche Sachen halt einfach. Ja. Also es wird anders begleitet, glaube ich, und das ist das Schöne, dass meine Kinder wissen oder ich halt darauf aufmerksam mache, dass nicht sie das Problem sind, sondern dass das Gehirn einfach anders funktioniert.
Mhm. Ja. Ich denke, da liegt ja auch die Ressource. Also einerseits ist die besondere Herausforderung, dass dann allen gerade gleich geht oder alle vielleicht in der Familie oder ein Elternteil mit Kind dieselben Problematiken hat, was in der Begleitung schwierig wird. Mhm. Auf der anderen Seite, durch den eigenen Prozess können wir dann nochmals viel besser erklären, viel besser auch Psychoedukation betreiben oder auch vorleben, beziehungsweise auch irgendwie gemeinsam in einem Boot sitzen.
Ja.
Also das heißt, das ist durchaus auch eine Ressource. Ne?
Ja, klar, weil es ist, macht einen Unterschied, ob ich immer selbstverurteilend über mich selber rede, ja, und meine Kinder bekommen das mit, okay, wenn man einen Fehler macht, ist man dumm, ja, weil wie oft sagen wir, ich bin so deppert, ja, oder jetzt habe ich das schon wieder vergessen, ja, bei mir ist es leider dieses, ich komme schon wieder zu spät, also wurscht, wie sehr ich mich anstrenge, also Zeitblindheit ist auch sowas, was bei ADHS vorkommt und das ist bei mir auch, ich glaube dann, dass ich habe noch 5 Minuten Zeit und ich glaube, dass ich dann in den 5 Minuten Dinge erledigen kann, die aber fix einmal eine halbe Stunde dauern und dann komme ich zu spät und ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt, sehr lange, ja, und jetzt ganz einfach mit dem Blick eben drauf zu gehen, okay, gut, das ist halt ganz einfach so bei mir, ja, ich warne dann Leute vor oder stelle mir einen Wecker oder wenn ich nicht drauf vergesse, genau, und dass meine Kinder dann sehen, ich finde Möglichkeiten damit umzugehen und bleib nicht in dieser Selbstverurteilung, in dieser Spirale, ich bin zu blöd für alles, ja. Das, glaube ich, macht schon einen großen Unterschied und da bin ich auch froh, das meinen Kindern mitzugeben, zu sagen, nicht du bist blöd. Mhm. Ja, dein Gehirn funktioniert anders, wir brauchen andere Strategien, damit du pünktlich kommst oder damit du das und das nicht vergisst. Ja.
Klingt alles sehr, sehr sinnvoll und nachvollziehbar. Jetzt möchte ich noch etwas ansprechen, was nämlich oft dann gesellschaftlich so passiert, so der Aufschrei oder, sage ich mal, auch ein bisschen, wie kann man das nennen, wenig wissenschaftlich betrachtet, so stammtischmäßig zu sagen, na, das hat es ja früher auch alles nicht gegeben. Wieso jetzt?
Ja.
Oder wo kommt das her, dass wir uns jetzt so stark damit beschäftigen oder dass plötzlich alle diagnostiziert werden? Mhm. Kannst du uns da einen Einblick aus deiner fachlichen Brille geben?
Ja, also da gibt es so einen schönen Vergleich, den ich sehr gern hernehme. Seitdem wir Teleskope haben, sehen wir mehr Sterne, aber die waren vorher auch schon da. Ja, und genauso ist es ganz einfach mit neurodivergenten Personen, die waren vorher auch schon da. Ja, nur jetzt haben wir ganz einfach eine Aufmerksamkeit dafür, wir haben Techniken dafür, wir haben Social Media, ja, also seitdem ist es sowieso, verbreitet sich ja alles viel, viel schneller, ja, und das ist so der Grund, warum man das jetzt häufig liest und warum der Eindruck entsteht, dass man sagt, ja, heute hat ja jeder ADHS. Nein, es hat nicht jeder ADHS, ja, jeder findet sich wahrscheinlich in dem einen oder dem anderen wieder. Ja, aber nicht jeder hat ADHS oder ist neurodivergent. Ja, aber es ist halt diese Aufmerksamkeit da für das Thema. Und ich denke, das finden wir aber in allen Bereichen. Ja, es wird sicher auch mehr Brustkrebs jetzt entdeckt als noch vor 50, 60 Jahren. Ja.
Ja. Ich denke, die Schwierigkeit oder ist, wenn du jetzt, körperliche Krankheitsbilder ansprichst, da gibt es mitunter ganz andere Testverfahren auch.
Ja.
Die dann etwas auch tatsächlich nachweisen können.
Mhm.
Da ist für mich auch immer so die Frage, wie schaut das aus bei ADHS?
Ja.
Ja.
Ja, wie viel Fehldiagnostik gibt es da auch? Was sind denn da so deine Erfahrungen?
Das weiß ich tatsächlich nicht, wie viel Fehldiagnostik es gibt, nachdem ich selbst keine Diagnostik mache. Stelle ich mir eh schwierig vor. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, weil ich ja eben Eltern mit Befunden dann bei mir habe oder wo ich mir denke, okay, das Kind hat einen negativen Befund bekommen, das ist merkwürdig. Und wo ich dann sage, ja, bitte hol da vielleicht noch eine zweite Meinung ein. Ja, weil es gibt schon so, wenn eine Diagnostikerin, tut mir leid, wenn ich jetzt Kollegen, Kolleginnen kritisiere, aber wenn eine Diagnostikerin zu mir sagt, na, das Kind kann kein ADHS haben, sitzt ja ganz ruhig da. Also da weiß ich dann schon, okay, das ist nicht Stand der Wissenschaft heute, ja, weil wir wissen, dass ADHS auch sehr gut maskiert werden kann, dass sich vieles auch nach innen richten kann, von dieser Hyperaktivität, von Gedankenkreisen und so weiter. Mädchen, Frauen können sehr gut maskieren. Das Bild bei Frauen stellt sich ganz anders dar als bei Männern. Oft ganz anders da als bei Männern und die wurden sehr lange übersehen. Also da denke ich mir schon, okay, vielleicht eine zweite Meinung einholen. Ja, manchmal denke ich mir das schon. Ja.
Also das heißt, das, was wir unterstreichen können, ist, es macht Sinn, sich selbst zu beschäftigen,
ja,
zu schauen, wer hat schon Erfahrungswerte, auch damit jetzt fachlich gesehen, aber auch vielleicht im privaten Umfeld.
Genau.
Und da gut hinzuschauen und nicht von
der Homepage her zu schauen.
Ja,
ja, also
oder quasi
ja,
alles halt auch anzunehmen, sondern es geht so um dieses eigene Bauchgefühl auch und da gut hinzuspüren.
Ja, ja, ja. Und es ist im Endeffekt, also auch bei Autismus, ist das immer eine Einschätzung auch von dem Diagnostiker, der Diagnostikerin. Ja, und wenn jemand einen Satz fallen lässt wie, na, aber das ist kein Zappel-Philipp oder das ist kein Hans Guck in die Luft, das ist sicher kein ADHS, also das ist halt unseriös, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja. Weil wir ganz, dann weiß vielleicht, arbeitet diese Person nicht state of the art, sondern hat halt ein Bild von ADHS, das schon veraltet ist.
Mhm.
Ja. Und da sage ich dann schon sehr gerne, ja, bitte. Ja. Beziehungsweise natürlich frage ich, wie geht's Ihnen damit, dass das und das jetzt rausgekommen ist? Und wenn die Eltern sagen, Mama, ja, Gott sei Dank, na, dann sage ich nicht, bitte fahrt's noch zu einer nächsten, ja.
Mhm.
Aber oftmals ist es ja das dann nicht, sondern die fragen sich dann, was ist es sonst? Wenn das nicht, was soll man jetzt machen? Ja. Und dann muss man halt schauen, ja, was braucht die Familie dann gerade? Ja, braucht die jetzt wirklich eine zweite Diagnostik, eine Zweitmeinung? Oder brauchen die was anderes? Kann man abwarten? Ja.
Ja.
Genau.
Also was braucht's? Ne? Braucht's
genau
eine Unterstützung, eine Anpassung vom System oder von den Lebensbedingungen?
Genau.
Braucht's eine andere Brille auf die Verhaltensweisen? Braucht's tatsächlich einen Namen? Braucht's eine Diagnostik? Also das Individuelle ist dir da wichtig, höre ich.
Ja, genau, schon. Ja. Wobei bei der Diagnostik möchte ich schon gerne dazu sagen, weil ganz viele, da gibt es ein paar Vorurteile. Ja, so, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind einen Stempel bekommt. Mhm. Und in den allermeisten Fällen bekommen Kinder, die tatsächlich ADHS haben, sowieso einen Stempel.
Ja.
Ja, von der Gesellschaft, von Lehrkräften, von Freunden. Die sind dann ungut, unhöflich, können nicht zuhören, tratschen viel, vergessen, sind unpünktlich, respektlos, ja. Also die kriegen einen Stempel, ja. Und da hat man dann schon ein bisschen selbst in der Hand, okay, welchen Stempel bekommen die? Ja, weil wenn ich weiß, was es ist und womit ich es zu tun habe, kann ich ja dementsprechend auch einlenken, ja, und da mitarbeiten und nicht dagegen arbeiten.
Hat ja auch den Vorteil von Unterstützungsleistungen, die dann eher gegeben werden.
Ja, ja, genau, ja. Das ist bei uns halt so, du brauchst immer einen Namen für etwas, damit du dann Unterstützung bekommst.
Mhm.
Wenn du sie bekommst.
Was mich beschäftigt hat in meinen Gedanken, war eine Erzählung, kann jetzt gar nicht mehr zuordnen, ganz genau, von welcher Person, aber dass quasi eine Schule sehr bemüht den Turnsaal in der Pause geöffnet hat für all jene Kinder, die eine ADHS-Diagnose haben.
Mhm.
Wo ich mir dann die Frage gestellt habe, also einerseits finde ich es gut, dass dann darauf eingegangen wird, was sind die Special Needs.
Mhm.
Auf der anderen Seite wäre das für alle gut.
Ja.
Oder für viele gut.
Ja.
Ja, also was... was brauchen wir gerade vielleicht auch als Gesellschaft, um Rahmenbedingungen kinderfreundlicher zu machen?
Mhm.
Und ist das dann immer der richtige Weg? Hilft dir aber jetzt natürlich nichts als Eltern, die sich ohnehin die Frage stellen. Na, dann ist der Weg sowieso gegeben. Aber das, was ich denke, was mir vielleicht wichtig ist, auch noch mit einzubringen, ist, das Schwarz-Weiß-Denken auch zu verlassen, auch in diesem ganzen Bereich, und sehr sensibel sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, mit den eigenen Bedürfnissen, auch rund um die Diagnose und um das Weitergehen sozusagen, und da ja vielleicht auch neue Wege einzuschlagen, als eben vielleicht diese Schubladisierung und dann den weiteren klassischen Verlauf, sage ich mal. Ne?
Ja, naja, es ist, also ich lese da gerade wirklich ein sehr spannendes Buch dazu, das wie sich unsere Kinder im System Schule wiederfinden, vor allem die Neurodivergenten. Und es wäre natürlich, also es würde Sinn machen, ganz einfach die Schule anzupassen für neurodivergente Kinder, weil da finden sich ja dann alle da drinnen wieder, so wie du sagst. Ja, es würde für die anderen auch Sinn machen, sich zu bewegen oder ausgleichende Maßnahmen und so weiter zu bekommen. Würde ja für alle Sinn machen. Ja, aber ich glaube, da stoßen wir in unserem System einfach, also das, nicht auf offene Ohren. Und ich glaube, dass unser System dazu schon sehr überbelastet ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob das noch im Regelschulsystem irgendwann Platz finden wird. Mhm. Ich hoffe es, aber
das zeigt Moment. Uns aber auf der anderen Seite, und da macht es ja auch Sinn, eben speziell hinzuschauen, je mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird, je mehr auch benannt wird oder aufgezeigt wird, wo sind dann die Probleme, desto mehr haben wir jetzt aus fachlicher Brille die Hoffnung, dass sich vielleicht dann doch was bewegt, aber ob wir es noch erleben werden.
Ja, ja, genau. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass neurodivergente Kinder zeigen so auf, wo es im System hakt ja, und wo das System einfach schon an seine Grenzen gerät, ja, weil es da dann nicht mehr viel Spielraum gibt. Ja. Also um jetzt nicht nur zu sagen, sondern alle, also die Kinder, die Eltern und die Lehrkräfte leiden ja eigentlich an dem System, so wie wir es gerade haben. Ja. Und da jetzt viel Spielraum noch, die haben kaum mehr Spielraum, dass sie noch irgendetwas unterbringen. Ja.
Ja.
Und das bräuchten aber Kinder allgemein und neurodivergente Kinder besonders. Ja.
Ja, die da einfach noch mehr aufzeigen, dass so nicht passt. Da, wo ein neurotypisches Kind sich anpasst, es muss ihm nicht gut gehen damit, oder es hat genauso seine Kritikpunkte vielleicht an dem, wie es gerade läuft, versagt es dann für neurodivergente Kinder ganz.
Ja, ja, schon, leider, ja. Und das ist dann auch so individuell, wie jede Lehrkraft damit umgeht. Mhm. Ja, ob es ausgleichende Maßnahmen gibt, welche ausgleichenden Maßnahmen, weil oft sind ausgleichende Maßnahmen nicht wirklich ausgleichend für das Kind. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, ein Kind mit ADHS kriegt dann für die Schularbeit keine 50 Minuten, sondern 60 Minuten, dann ist das keine ausgleichende Maßnahme. Weißt du, was ich meine? Das kriegt mehr Zeit, aber kann sich ja deswegen nicht länger konzentrieren. Ausgleichend wäre dann vielleicht zu sagen, das Kind hat auch 50 Minuten Zeit, darf aber jederzeit dazwischen pausieren und erst dann geht's weiter. Weißt du, was ich meine? Das wäre so eine ausgleichende Maßnahme, eine richtige ausgleichende Maßnahme, die auch fair den anderen gegenüber wäre, weil das Kind eben auch nur 50 Minuten bekommt. Aber ja, welche Lehrkraft hat dafür Zeit?
Ja. Das ist das Problem, ne? Ja, individuelle genau. Maßnahmen sind nicht da. Du weißt, ich habe ja auch mit dem Privatschulsektor durchaus zu tun, privat wie auch aus beruflicher Erfahrung. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass Familien, die verzweifelt sind im Regulärsystem, Kinder, denen es dort nicht gut geht, plötzlich in einem anderen Setting unter Anführungszeichen funktionieren.
Ja,
stelle ich mir die Frage, ne? Ist es das Kind, das nicht funktioniert, oder funktioniert unser System ganz einfach nicht? Ich habe meine Antwort gefunden.
Ja, ich auch. Also es ist das System einfach völlig falsch. Ja.
Jeder da draußen von euch darf seine eigene Antwort finden.
Ja, bitte.
Wir haben unsere gefunden aus fachlicher Brille. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und ja, es ist gut, dass gerade viel passiert und diese Brille in Richtung Neurodivergenz auch gerichtet wird und auch über den Kanal sich möglicherweise Dinge sensibilisieren lassen, sagen wir mal so.
Ja, und das tun ja auch schon viele Lehrkräfte tatsächlich etwas. Ja, aber bei manchen stößt man halt auch einfach auf taube Ohren.
Ja. Gibt es so Mythen über ADHS, die du gerne aus der Welt schaffen würdest?
Ja, auf jeden Fall.
Was sind denn so deine drei?
Ja, meine Top 3, ja. Und zwar, dass Erste, also was ich schon erwähnt habe, so, du bist zu ruhig für ADHS. Ja. Also das stimmt nicht. Wir wissen, dass sich eben vor allem Frauen, Mädchen sehr schnell anpassen und eben dieses Unruhe sich nach innen richtet dann, ja, in Form von Gedankenkreisen, wie auch immer. Also das heißt, dieser erste Mythos, dieses, ja, du bist ja viel zu ruhig für ADHS. Ja. Und wenn man ADHS-Medikamente nimmt, wird man zum Zombie. Ja, also ich möchte nicht, dass mein Kind dann rumrennt wie ein Zombie. Ich möchte nicht, dass es Medikamente bekommt. Das ist einfach nicht mehr state of the art. Ja, also das war irgendwann, glaube ich, in den 90ern, dass man ganz einfach völlig falsch dosiert hat und Kinder dann wirklich halt abwesend gewirkt haben. Aber nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist sehr gut recherchiert und sehr gut, studiert. Sehr gut. Wie sagt man denn?
Fehlt uns gerade das Wort.
Ja, voll.
Ja, also studiert und recherchiert, glaube ich.
Ist schon, ja. Also es gibt viele Erfahrungswerte dazu, wie man heutzutage das einstellt, damit Kinder ganz einfach Zugriff haben auf diese Teile quasi, die ihnen so schwer fallen. Oder ich weiß nicht, wie ich es sonst anders jetzt gerade nennen soll, weil ich gerade abgelenkt bin, dass mir das Wort nicht einfällt. Aber ja, auf jeden Fall, Medikamente können für manche Kinder ganz einfach wirklich ganz viel Unterschied machen. Und nein, sie sind dann keine Zombies. Und dieses Bild von, dass nur Jungen ADHS haben. Ja, also dieses, es haben doch nur männliche Personen. Ja, weil wir ganz lange ganz einfach jede Studie an Männern durchgeführt haben und jedes Testverfahren an Männern designt wurde, hält sich das eventuell noch etwas, dass eben vorrangig Männer ADHS haben, und das stimmt dabei einfach nicht. Und das führt nämlich auch jetzt dazu, dass wir so viele spätdiagnostizierte Frauen im Moment haben, ja, weil man einfach merkt, okay, da gibt es eigentlich auch was, stellt sich manchmal sogar anders dar. Mhm. Ja. Und deswegen poppt das jetzt vielleicht auch so auf. Ja.
Es ist ja auch sehr komplex mitunter, ne? Diese unterschiedlichen Anzeichen, was kann auf ADHS hindeuten. Es gibt nicht so dieses eine klare Bild, sondern es können verschiedenste Anzeichen da sein, verschiedenste Bilder. Dasselbige haben wir bei Autismus, das haben wir bei Mischformen.
Genau.
Dann gibt es einfach auch noch ganz starke Persönlichkeitsausprägungen. Wie unterscheiden wir da eigentlich noch?
Na, vor allem, also wie gesagt, ich mache die Diagnostik ja nicht, ja, aber es liegt dann schon daran, ob eine Diagnostikerin oder ein Diagnostiker entdeckt, ob maskiert wird oder nicht, ja. Wie lange das auch schon besteht, ja, weil ADHS habe ich jetzt nicht, im letzten halben Jahr war alles sehr stressig und da habe ich sehr viel vergessen und ich bin überfordert mit allem Möglichen und reizüberflutet, weil im Moment ist es ja tatsächlich so, dass uns, also mich zumindest, also es ist unglaublich, also die Menge und Masse, was auf einen einprasselt täglich, ist für mich totale Reizüberflutung. Ja, also wenn ich im Geschäft stehe und die Auswahl zwischen 15 verschiedenen Milchen habe, ja, Milche, oder schaue, okay, ich möchte eine Schokolade haben und habe 100 verschiedene Möglichkeiten, ich bin davon sehr überwältigt. Ja. Und das Gleiche haben sicher Menschen ohne ADHS auch. Mhm. Also es ist schon noch eine Frage, seit wann bestehen diese Probleme? Und wenn du diese Probleme schon auch in der frühen Kindheit hattest, dann spricht das halt schon sehr für ADHS. Mhm. Ja. Und nicht für ein Bild von Überforderung oder Reizüberflutung durch die Zeit, die wir heute halt einfach haben, die schnelllebig ist. Ja. Und wo überall auf einen alles Mögliche einprasselt. Ja. Mhm.
ADHS ist ja auch nichts, was man jetzt nur in der einen Situation hat, oder?
Genau. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Also ich war vor langer Zeit, ich war in New York, also ich war schon erwachsen, aber ich war in New York mit meinem Partner und mich hat das dort fertig gemacht. Ja, also von da kommt ein Rauch raus von der U-Bahn, da riecht's nach Hotdogs, da riecht's nach Parfum, da kommt's kalt raus, da blinkt irgendwas, alles ist laut, da hupen die Autos, da schreit wieder irgendjemand, da spielt jemand Musik. Also ich war komplett fertig in dieser Stadt. Also ich habe es gar nicht erpackt. Ja. Und so ist das aber täglich für jemanden mit ADHS oder kann für jemanden täglich so sein und in allen Situationen. Also das ist nicht etwas, wo ich sage, ja, beim Einkaufen bin ich halt leicht überreizt, sondern da bin ich auch dann einfach überreizt, weil ich zum Beispiel weiß, okay, ich muss jetzt Zähne putzen gehen. Das ist so mühsam. Mhm. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Und das sind halt solche Unterschiede. Ja.
Ich denke auch, es ist ein markanter Punkt, den wir vielleicht auch mitgeben können, dass wir schon auch genau hinschauen dürfen, was gibt es vielleicht auch für Probleme oder Stressoren in Systemen, in einem Lebensalltag, was hat sich da bei uns verändert, dass sich die Verhaltensweise von meinem Kind so verändert oder auch die Wahrnehmung, in welchem Kontext kommt das vor, weil es gibt tatsächlich ja auch genügend Kinder, wo diese Verhaltensweisen einfach nur zum Thema Schule auftreten.
Genau, ja. Ja.
Und da macht schon Sinn, dann genau hinzuschauen und eben vielleicht auch auf Ursachensuche zu gehen.
Ja, also es ist natürlich da werde ich schon hellhörig, wenn jetzt jemand zu mir sagt, wenn wir zu Hause das lernen, da passt das immer alles und das Kind kann das abrufen und in der Schule geht's halt nicht. Ja, womöglich ist in der Schule ganz viel Ablenkung oder achte ich auf alle anderen Geräusche oder hab vergessen eben, was als nächstes kommt, weil ich noch beim ersten Schritt stecken geblieben bin. Ja, kommt das jetzt wirklich von ADHS her oder passen die Umstände an der Schule nicht? Es kann das eine sowohl als auch das andere sein. Ja.
Also wieder der individuelle Fall sozusagen.
Ja, es gibt leider nicht das eine, wo man sagt, ah ja, genau, das ist ADHS, ja, und das ist es nicht. Das gibt's leider nicht, ja. Also es ist wirklich ein schmaler Grat, ja.
Wie können denn Eltern, wenn es jetzt tatsächlich auftritt, unterstützen? Was sind denn da deine
Zu Hause oder Tipps? In der Schule oder wie meinst du?
In beiden Fällen, ja. Also jetzt im Bezug dann auf die Schule und auf die Kooperation mit Lehrkräften, aber auch zu Hause.
Ja, also was ich auf jeden Fall als das Allerwichtigste empfinde, ist eben die Psychoedukation, dass man sich viel Wissen darüber aneignet, damit man einfach, damit so Sachen wie, du machst es doch absichtlich, bitte, jetzt habe ich das schon dreimal gesagt und du machst es noch immer nicht, das kann es ja nicht sein. Ja, also dass diese Abwertung nicht zu Hause stattfindet, sondern dass die Eltern auch wissen, warum reagiert mein Kind so, wie es reagiert. Ja, also sich sehr viel Wissen anzueignen, das ist eigentlich das, was am meisten hilft. Ja, und es gibt natürlich viele Wege, wie man unterstützen kann, ob das jetzt ein Wecker ist oder so Magnettafeln, was kommt als nächstes, ja, oder dass man einfach dabei ist, ja, also dieses Bodydoubling wirkt sehr gut bei ADHS, ja, das heißt, dass einfach eine zweite Person im Raum ist, die auch etwas macht, die muss mir gar nicht helfen, sondern die macht auch etwas, allein dass schon eine zweite Person da ist und darüber Bescheid weiß, hilft oft schon, anzufangen mit etwas. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber ich glaube, das Wichtigste ist ganz einfach wirklich zu schauen, sich Wissen anzueignen, sich auszutauschen, auch eben im gegebenen Fall Beratung anzunehmen, mit einer Person, die sich gut auskennt, ja, um zu wissen, wie tickt mein Kind eigentlich. Und mein Kind ist nicht blöd oder faul, sondern das kommt einfach daher, dass die exekutiven Funktionen ganz einfach anders funktionieren.
Genau. Okay, also dieses eigene Wissen aufbauen, Psychoedukation auch fürs Kind betreiben zu können, sozusagen. Ja. Sich anders zu verhalten, wegen dem anderen Blick, da andere Bedürfnisse rauszulesen.
Und daraus kann ich ja dann schon viel herleiten und das frage ich dann auch immer in der Beratung, sondern was funktioniert denn bis jetzt schon gut oder was haben wir denn schon alles probiert, was hat nicht funktioniert? Und da kommt dann eben raus, okay, gut, das Kind reagiert sehr gut auf Visuelles, ja, braucht vielleicht einen Anreiz zu, schau mal, jeden Tag in der Früh, schau mal, da ist deine Tafel. Das ist dein Ablauf und dann kannst du selbstständig weitermachen. Oder ein anderes Kind braucht dann vielleicht was Akustisches. Okay, stell dir eine Eieruhr hin und sag, schau mal, du hast jetzt, bis die Eieruhr läutet, hast du Zeit zu spielen, dann sage ich dir Bescheid, du musst dich anziehen gehen. Ja, also, und das ist eben so unterschiedlich, was wirklich hilft. Ja, manche kann es überfordern, also erwachsene Personen, wenn ich da jetzt sagen würde, na schreiben Sie sich doch eine Liste oder stellen Sie sich doch einen Wecker, bitte muss ich dann noch was denken. Ja, da muss ich dann denken dran, dass ich eine Liste schreiben muss. Also das ist so unterschiedlich, dass man dann wirklich auf den individuellen Fall schauen sollte oder ich das halt gerne so mache, ich gebe keine allgemeinen Tipps, sondern schaue mir an, was braucht das Kind wirklich, was braucht die Familie, was braucht auch die Mutter oder der Vater, die gerade da sitzen, ja, um damit zurechtzukommen, weil nicht alles ist in jeder Familie praktikabel.
Okay. Und in Bezug auf die Schule?
Ja, da könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Es ist so wichtig. Es kommt so auf die Lehrkraft an. Ja, die Lehrkraft muss natürlich dahingehend auch ein Wissen haben, die Bereitschaft, die Möglichkeit, die Zeit, das irgendwie zu integrieren. Und das ist im Moment, nehme ich das schon so wahr, dass das sehr unterschiedlich ist. Manche Lehrkräfte setzen das um, haben einen Blick darauf oder wissen darüber Bescheid. Und für manche Lehrkräfte ist es so, was, das gibt's? Nein, das gibt's sicher nicht. Ja, das ist nur verzogen, das Kind. Und da ist es dann schwer, mit derjenigen zusammenzuarbeiten oder demjenigen zusammenzuarbeiten. Ja. Mhm. Und die Lehrkraft kann man sich halt leider oft nicht aussuchen. Ja. Und da geht es dann darum, dass man schaut, okay, wenn ich eine Lehrkraft habe, mit der ich gut zusammenarbeiten kann, das sicher, dann kann ich sagen, okay, das und das funktioniert schon gut. Das Kind ist sehr abgelenkt, wenn viele Geräusche sind, also kriegt das vielleicht Kopfhörer. Das Kind kriegt vielleicht, so wie ich da die ganze Zeit habe, so einen Ball zum Knautschen, ja, oder halt irgendwelche Fidget-Toys, ja, damit es sich konzentrieren kann. Manche Kinder wollen auch mitzeichnen, die wollen während geredet wird zeichnen, damit sie zuhören können, ja, und das den Kindern dann ganz einfach zu ermöglichen, wenn das für die Lehrkraft auch in Ordnung ist. Dann ist aber auch wichtig, dass die Lehrkraft das so in der Klasse kommuniziert, ja, dass das auch bei den Kindern gut ankommt, dass das aufgefangen wird und nicht als Sonderstellung gilt, so, na, der Tobias, der darf einen Ball, der darf mit Knetmasse spielen, weil der braucht das, der hat ADHS. Dann hat das Kind so einen Sonderstatus, der vielleicht ausschließt aus der Klassengemeinschaft. Mhm. Ja, also da ist dann natürlich von Vorteil, wenn die Lehrkraft auch das gut integrieren kann, ja, in den Rest der Klasse. Ja.
Also ich kenne schon, Gott sei Dank, solche, ja, Fälle, wo Schulen generell Kopfhörer zur Verfügung stellen. Für jedes Kind, unabhängig, mhm, von einer Diagnose.
Genau, ja.
Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das gerade für mich, kann ich mir einen Kopfhörer holen. Und
ja,
das sind halt wirklich tolle Ressourcen, wo, genau, wir wissen würden, wenn wie ticken wir Menschen, wie reagieren, mhm, wir auf Stress, was, mhm, kann uns alles Stress machen,
mhm. Mhm.
Wie tickt so ein Schulalltag.
Ja, genau.
Dann wären das ja schon sinnvolle Ressourcen, um zur Verfügung gestellt zu werden, unabhängig,
ja,
davon.
Ja, weil, also es gibt ja, wenn man das merkt, die Kinder machen das ja nicht aus Langeweile. Und das ist aber oft so dieses, leg das weg, sonst kannst du dich ja gar nicht konzentrieren.
Mhm.
Das Kind nimmt genau das, damit es sich konzentrieren kann. Mhm. Ja, also bei meinem jüngeren Sohn waren das dann die Radiergummis, die voll gestochen waren mit Bleistiftspitzen. Kennst du sicher, oder?
Ja.
Ja. Oder der ist nach Hause gekommen und wirklich sein gesamter Arm bis zum Oberarm war angezeichnet mit Füllfeder.
Mhm.
Ja. Weil da hat er dann gesagt, das kann sie mir nicht wegnehmen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das kann ich machen, weil das kann sie mir nicht wegnehmen. Das ist mein eigener Körper und mit dem darf ich machen, was ich will.
Mhm.
Und das ist dann halt schon so, ja, okay, da gibt's eine Lehrkraft, die weiß offensichtlich nicht Bescheid darüber, wie sich Neurodivergenzen äußern und gibt auch keine Möglichkeit.
Ja.
Ja, aber es gibt durchaus natürlich Lehrkräfte, die das schon zur Verfügung stellen und das finde ich super. Ja, also so eine, ich habe auch bei mir in der Praxis so eine Kiste mit Fidget Toys und einfach jede Person, ja, die kommt, kann sich irgendwas in die Hände nehmen zum Beschäftigen. Ja,
mhm.
Und also, ja, Sachen zur Verfügung zu stellen, so falls du sie brauchst, aber du musst sie nicht nehmen, also damit ist ja niemandem geschadet. Ja.
Mhm. Absolut. Okay. Gut, jetzt sprechen wir von oder haben gesprochen über die Besonderheiten, über die Schwierigkeiten, die sich da auch im Alltag ergeben können. Was würdest denn du sagen, was sind die Stärken von Menschen,
ja,
mit ADHS?
Da möchte ich vorsichtig sein in meiner Formulierung, weil Stärken, ja, natürlich gibt es Stärken, allerdings geht ADHS ganz einfach mit besonderen Schwierigkeiten im Alltag einher, deswegen möchte ich das auf keinen Fall romantisieren,
mhm,
ja. Gleichzeitig gibt es schon so Anzeichen oder so, wo ich mir denke, so, also neurodivergente Personen haben die finden oft so kreative Lösungen für Probleme, von denen man nicht wusste, dass es ein Problem ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die stoßen an einem System an ihre Grenzen und finden dann kreative Lösungen dafür. Und du denkst da, ah, ich wusste gar nicht, dass das ein Problem ist. Ja, okay, stimmt. Ja. Also die sind oft sehr kreativ. Ja. Sie haben oft Spezialinteressen, in denen sie dann ganz viel Wissen aneignen. Viele riechen Ungerechtigkeiten 5 Meter gegen den Wind, ja, und haben einen starken Gerechtigkeitssinn. Also auch das ist sehr unterschiedlich, welche Stärken jede neurodivergente Person mit sich bringt. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu schauen, auch mit den Eltern, auch das mache ich. Was kann denn das Kind gut? Was klappt denn schon gut? Und das vor allem dann hervorzuheben. Schau, du bist urgut in. Ja. Anstatt zu sagen, das und das funktioniert nicht gut. Ja.
So. Ja, ein sehr liebevoll, achtsamer Blick auch.
Ja, ja. Auch wenn Dinge, die vielleicht für viele als selbstverständlich gelten, ja, wie ich gehe jetzt Zähne putzen, duschen, dann ziehe ich mein Pyjama an und gehe ins Bett. Ja, das klappt vielleicht bei dem neurodivergenten Kind nicht. Mhm. Aber dafür, weiß ich nicht, sieht das den Marienkäfer in der Wiese. Und da rede ich jetzt aber nicht von eben einem dreijährigen Kind, das ja genau auf der Höhe ist, sondern wirklich von einem 12-, 13-, 14-jährigen Kind zum Beispiel, ja, das noch immer diesen feinen Blick für Unterschiede hat oder für so Kleinigkeiten oder in einem Spezialinteresse total viel weiß. Also ich hatte jetzt im Sommer eine Begegnung mit einem neurodivergenten Kind, wo ich erkannt, also ich weiß nicht, ob das Kind neurodivergent ist, aber es steht so quasi drüber, ja, weil mir der erzählt hat, er hat, ich weiß nicht, der ist vielleicht 9 oder 10 gewesen, er hat in einer Fachzeitschrift darüber gelesen, dass der Mars Rover das und das und hat mir dann irgendwas von Atomkraft erzählt und wo ich mir denke, ein Kind mit 10 Jahren, also der Wortschatz und dieses Spezialinteresse, das ist halt total toll. Mhm. Ja, und ich sage, wow, du weißt urviel darüber, nicht einmal ich verstehe, was du da sagst. Ja, und der war total stolz dann. Ja, also schon den Blick dahin zu richten, was kann das Kind? Ja, und es macht auch noch nichts, wenn Eltern, weil vielleicht hören jetzt die ein oder anderen Eltern zu und denken sich, aber mein Kind hat sowas nicht. Ja, auch das muss nicht, also ja, auch das muss kein Spezialinteresse sein. Es kann auch ganz einfach sein, dass das Kind gut zuhören kann oder besonders lustig ist, ja, oder gut Witze erzählen kann oder besonders sportlich ist oder was auch immer. Es muss nicht immer dieses typische Bild sein, das wir haben von, kennt sich dann gut in Mathe aus.
So dieses, ja, Geniebild.
Ja, ne? Genau, ja, das muss es nicht sein. Ja.
Es gibt da gewisse Herausforderungen und Problematiken, aber dafür ist mein Kind ein Genie.
Ja, da, genau, das sind die wie ein kleiner Prozentsatz, ja, aber Kinder können dann, weiß ich nicht, besonders detailliert zeichnen, ja, und da denke ich mir oft, du zeichnest schon 3D, du bist in der ersten Klasse, Volksschule, und du zeichnest schon 3D und nicht mehr Strichmaxerl, sondern richtige Gesichter oder so, ja, also man findet bei jedem Kind etwas ganz Besonderes.
Ja, unabhängig von
allem. Ja, genau, ja.
Was würdest du denn gerne abschließend noch mitgeben?
So
an die Eltern da draußen, ja, zu diesem Thema.
Also, wenn ich nicht mehr kann, dann mir Beratung holen, oder auch wenn ich das Gefühl habe, so irgendwie, ich komme da nicht weiter oder ich weiß nicht, ob da alles, also ich glaube, wir dürfen noch mehr diese Schwelle senken, dass Leute in die Beratung gehen. Ja, und sich Hilfe holen von außen, oder dass jemand von außen mal drauf blickt und sagt, nein, das ist alles ganz normal, also auch das tut ganz einfach gut, ja. Und für die, die vielleicht schon eine Diagnose haben, oder nein, eigentlich auch für die, die keine Diagnose haben, für alle Kinder, für die Eltern, wähle deine Kämpfe. Kennst du das? Mhm. Ja? Also dieses so, überleg dir, ist es das jetzt wirklich wert, ja, die Beziehung zu deinem Kind zu gefährden und da in den Konflikt hineinzugehen und darum zu kämpfen, nur weil es die Jacke nicht anziehen will. Mhm. Ja, also für viele neurodivergente Personen sind so viele Reize. Ja, also wenn ein Kind das nicht mag, diesen Zwiebellook, dieses T-Shirt und Weste und Jacke und dann soll es halt ein T-Shirt und Jacke anziehen. Ja, und wenn das Kind, viele neurodivergente Kinder regulieren sich auch wirklich gut über Medien. Mhm. Ja, es ist leider so. Ja, also wenn man so sagt, so nein, sicher im Babyalter bitte nicht. Ja, da ist das zu viel. Aber wenn das Kind in der Volksschule ist und nach Hause kommt und einmal, weiß ich nicht, eine Folge irgendwas schauen muss, um runterzufahren, ja bitte mach das. Ja, wenn es dem Kind dann besser geht, das ist auch immer sowas. Geht es dem Kind dann besser oder kommt es dann von dort nicht raus? Kann es dann damit nicht aufhören? Lenkt das ab oder wie auch immer? Aber es gibt tatsächlich Kinder, die brauchen das, um runterzukommen, um abzuschalten. Ja, dieses, meistens sind ja dann auch die gleichen Inhalte, ja, wo man weiß, was auf einen zukommt und wo man einfach abschalten kann. Ja, und also da, deswegen wähle deine Kämpfe. Vielleicht ist die Hälfte davon gar nicht notwendig. Mhm. Ja.
Sondern irgendwelche teilweise auch verstaubte Bilder,
ja,
die gar nicht standhalten würden.
Ja, genau. Ja, und da darf man gerne bei sich nachschauen. Ist zum Beispiel, wenn Eltern zu mir kommen, also ich finde Teilen nicht notwendig, ja, also in einem gewissen Alter, und bei den Kindern kommt das von selbst. Ist so meine Erfahrung. Aber wenn ein Elternteil zu mir kommt und sagt, nein, das ist mir besonders wichtig, ja, okay, gut, dann setzt das halt durch. Aber dann schaut das, es muss nicht all, was hat welche Gewichtigkeit, weißt du? Und dass ich nicht aus allem mein Problem mache. Ja, dann ist das Kind halt schon 10 Jahre alt und ich muss es beim Zähneputzen noch immer begleiten und sagen, so, jetzt oben links, jetzt oben rechts, jetzt unten, ja, dann ist es halt so. Dann lasse ich diesen Kampf aber sein und kämpfen dafür woanders.
Ja, konzentriere mich auf andere Dinge. Ja. Dieses Prioritäten setzen finde ich auch wichtig, ne?
Ja.
Bevor so das Bild vermittelt wird, du machst nichts richtig und genügst mir nichts.
Genau. Ja, genau.
Konzentriere ich mich auf die 1, 2, von mir aus 3 Dinge, die mir jetzt gerade wichtig sind.
Genau, ja. Genau. Und gerade bei neurodivergenten Kindern, die sowieso, oder heute geht es ja vorrangig um ADHS, die sowieso von außen oft bekommen, so, du bist so oder so, oder du hast das falsch gemacht, oder warum kannst du nicht? Jetzt habe ich ja, die kriegen eh von außen genug.
Nicht, gell?
Ja, genau, du entsprichst nicht. Den ganzen Tag entsprichst du nicht in der Schule. Du bist nicht wie die anderen. Die Kinder merken das ja nämlich selbst auch, dass sie anders sind und anders funktionieren. Ja, und dann müssen sie das vielleicht zu Hause nicht auch noch bekommen.
Okay.
Genau.
Gut, dann vielen Dank für deinen Input.
Ja, ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es findet sich jemand wieder. Und denkt man dann immer, wenn es nur einer Person hilft oder wenn nur eine Person sich denkt, ah, super, dass ich das mal gehört habe, dann haben wir schon gewonnen.
Wie kann dich denn jemand kontaktieren, wenn sich da jetzt ein Elternteil da draußen denkt oder auch eine Lehrkraft? Ja. Finde ich etwas wieder. Ich möchte mehr Infos haben. Kannst du uns noch deine Website sagen?
Ja, www.lebelieberglücklichmitue.at.
Super, Dankeschön. Dann vielen Dank, liebe Melanie, für das nette Gespräch mit dir und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns Wertschätzung und Würdigung dalasst über unseren Ko-fi-Link und damit unseren Podcast unterstützt. Gerne auch eure Rückmeldungen zu der heutigen Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, dann glaube ich, darf ich die auch weiterleiten.
Ja.
Wenn das ganz spezifisch ist, dann können wir da vielleicht noch drauf eingehen oder vielleicht gibt es noch Detailinteressen. Vielleicht sitzen wir ja mal wieder zusammen. Liebe Melanie, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.